Schön, dass ihr da seid, dass ihr alle fit seid, ausgeschlafen seid. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid bereit für heute. Ich möchte heute weiter eben Matthäus-Evangelium lesen, Matthäus Kapitel 13. Ich habe einen Sprung gemacht. Eigentlich wäre heute Matthäus Kapitel 12 dran, noch das Ende. Aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ich möchte gerne unsere... wir warten noch ein bisschen. Genau, ich möchte gerne vielleicht unsere älteren Geschwister, die bei uns hier vorne auch manchmal noch predigen, bitten, vielleicht könnt ihr euch mit Matthäus Kapitel 12 beschäftigen. Ich würde es gerne mal aus eurem Munde hören. Da geht es um Lästerung des Heiligen Geistes und so weiter und so fort. Und falls ihr ein Anliegen habt, kommt auf mich zu und dann finden wir einen Termin für euch, wo ihr dann einfach mal aus eurer Erfahrung, ihr habt euch bestimmt viel mit dieser Stelle beschäftigt, die viele Christen verunsichert, vielleicht habt ihr ein Anliegen auch darüber zu predigen. Genau, wir lesen heute Matthäus Kapitel 13 ab Vers 1 und ich lese vor. An jedem Tag aber ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See und es versammelte sich große Volksmenge um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und dann gibt es einen Spruch hier, erklärt Jesus irgendetwas, und dann geht es weiter mit Vers 18, und da werden wir gleich drüber reden. Hier erklärt Jesus, hört nun auf das Gleichnis. Jesus hat ganz, 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 ganz viel in Gleichnissen geredet. Und jedes Mal, wenn Jesus über das Reich Gottes redet, dann redet er nicht so spezifisch, das ist das Reich Gottes, sondern wenn es um das Reich Gottes geht, ein Reich Gottes bedeutet einfach auch, dass es um die geistlichen, unsichtbaren, verborgenen Dinge geht. Es geht auch um die verborgenen Prozesse, die wir oft nicht sehen. Und Jesus gebraucht oft Gleichnisse, um Menschen Dinge zu erklären. Das machen wir auch gerne mit Kindern auch, wenn wir ihnen was erklären, dass wir Gleichnisse gebrauchen. Das macht Jesus auch hier. Hier geht es um das Reich Gottes. Hier geht es darum, dass das Wort Gottes, ja, übrigens normalerweise, und da gibt es auch einen großen Teil in der Bibel, wird der Prediger geprüft. Ja, also wir werden auch ermutigt, den Prediger zu prüfen. Das heißt, wenn der Prediger am Predigen ist, ist das ihr Lehre, das Motiv des Herzens, all diese Dinge sollen beim Prediger geprüft werden. Er selbst soll sich prüfen, aber auch andere, die ihn zuhören, sollen mit der Schrift, mit dem Wort Gottes prüfen. Aber es gibt heute eine andere Seite. Heute geht es nicht so sehr um den Prediger, sondern heute geht es um unser Herz. Als Jesus über dieses Gleichnis spricht, spricht er eigentlich über die Prozesse, die in unserem Herzen passieren. Und mein Vater hat mir auch einen Gedanken geschickt via WhatsApp, und in dem Gedanken, da ging es darum, eigentlich, ja, zum Beispiel, wir als Familie, wir haben 5 Kinder. Und unsere Kinder, die müssen nicht dran arbeiten, die müssen sich nicht bemühen, sie fühlen sich einfach zu uns Eltern, heute mehr oder weniger, aber hingezogen. Wir haben eine Beziehung zueinander, einfach weil sie aus uns gekommen sind, einfach weil sie Teil unserer Familie sind. Und es spielt keine Rolle, ob wir gute oder schlechte Eltern sind, sondern es gibt eine Beziehung, es gibt eine Verbindung zueinander. Und genauso auch ist eigentlich jeder Mensch in das Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das heißt, genauso wie ein Kind sich zu den Eltern hingezogen fühlt, genauso fühlen wir uns eigentlich von Natur aus Gott gegenüber hingezogen. Aber die Schöpfung hat sich verändert. Es ist etwas reingekommen. Wir nennen das auch die Sünde reingekommen. Und hier haben wir den ersten Fall, da wird der Samen gesät, aber er fällt. Und Jesus erklärt hier in Vers 18, hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt das Böse und reißt es weg. Was in sein Herz gesät ist, dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. An dem Weg gesät ist. Ein Weg ist etwas, zum Beispiel, wenn wir durch den Wald gehen, ja, dann haben wir manchmal einen Weg. Ein Weg ist oft eine Verhärtung der Erde. Das heißt, die Erde ist plattgetreten worden und jetzt kommt dieses Samenkorn, dieses Wort Gottes. Das heißt, Gott spricht zu uns, Gott wirkt an unserem Herzen und das Wort, das er gesprochen hat, fällt auf diesen hartgetretenen Erdboden. Und ich habe so an Beziehungen gedacht, Beziehungen mit meinen Kindern zum Beispiel gedacht oder untereinander auch Beziehungen und so weiter. Und hier gibt es eine Situation, da ist das Herz plattgetreten, da ist das Herz hart. Ja? Und der Samen kann nicht die Wirkung entfalten. Der Samen kann nicht in das Herz eindringen, der Samen kann also nicht in diesen Weg eindringen, sondern es ist verhärtet, es bleibt oben drauf fliegen. Und hier heißt es, dann kommen die Vögel, ja, die fliegen vorbei, diese Vögel, und die schnappen sich dieses Samenkorn und die reißen das aus diesem plattgetretenen Herz heraus. Ja? Und der Mensch, ja, der vergisst es einfach. Das Wort ist einfach nicht mehr da. Und ich habe mich damit beschäftigt, was genau heißt unser Herz platt treten? Was verhärtet eigentlich unser Herz? Ich möchte heute mal so in uns, wir werden heute das zusammen erarbeiten. Was bedeutet für dich, wenn das Herz verhärtet wird? Was verhärtet das Herz? Also vielleicht gar nicht so einfach mal aus dem Leben herausgesprochen. Wo merkst du, dass dein Herz persönlich hart wird? Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, vielleicht können wir es gemeinsam abdecken. Wo wird dein Herz hart? Muss nicht unbedingt mit Gott sein, kann auch in Beziehung sein, kann auch mit dir selbst sein. Wo wird das Herz hart? Oh, das waren zu viele, das kann nur Gott auf alle gleichzeitig hören, ich nicht. Heinz. Ja, wenn dir Unrecht geschieht, ja, okay. Zorn. Okay. Enttäuschung, ja. Unverständnis. Wer war? Verletzung, ja. Ablehnung. Auch Verletzung so ein bisschen zusammen. Gleichgültigkeit, ja. Gute Zeiten, ne? Harry will schlechte Zeiten haben, nein, Scherz. Gute Zeiten, ja, wenn es mir jetzt so gut geht, ja, das stimmt. Kann auch das Herz verhärten. Was noch? Hat jemand noch was? Angst? Ja. Angst kann uns sogar nicht nur verhärten, sondern erstarren lassen, ja. Also auf der gleichen Position bleiben lassen, sozusagen. Keine Schritte nach vorne zu gehen. Ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben. Das Erste, das Offensichtliche, was ich aufgeschrieben habe, ist Sünde. Das Allererste, so was auch von der Schrift her, wenn man das die Bibel durchstudiert, das ist Sünde. Ja, also zum Beispiel, ich als kleines Kind, ich weiß, ich habe das gemacht. Habe ich schon Buße getan darüber oder nicht? Muss ich mal nachdenken. Auf jeden Fall habe ich mal bei meiner Mutter, ich hoffe, sie hört heute nicht zu, aber okay, habe ich mal aus dem Portemonnaie Geld geklaut. Ja, also Kinder macht das nicht. Und da habe ich Portemonnaie genommen, aus der Handtasche raus und dann habe ich dann halt einen Euro rausgenommen und ich habe so eine kleine Box gehabt, da habe ich es reingeschmissen und das wurde immer mehr und mehr und mehr und so weiter. Manchmal wurde ich so richtig clever bei dem Ganzen. Ne? Da habe ich mal, glaube ich, das waren das 10 D-Mark, habe ich rausgenommen und da war ich, mein Herz war schon, dadurch, dass ich es immer wieder getan habe, immer wieder gesündigt habe, war mein Herz verhärtet. Ich hab keine Reue mehr gehabt, weil ich es immer wieder, beim ersten Mal haben noch meine Finger gebrannt, da hat das Herz gebrannt. Aber je mehr ich das dann getan habe, je mehr das einfach nur für mich zur Gewohnheit wurde, umso mehr wurde mein Herz verhärtet durch die Sünde, ja, durch das Stehlen. Und es hat sich sogar weiterentwickelt, ja, dass ich dann, ich habe mal Geld rausgenommen, also richtig geschickt. Wir haben damals so im Hochhaus gewohnt, gerade aus Russland gekommen, waren in Deutschland. Wir nehmen das Geld. Ich dachte so, wie soll ich meiner Mutter erklären, dass ich jetzt 10 D-Mark plötzlich habe? Ne? Sagte, wenn ich es gefunden habe, das wird sie mir nicht abkaufen. Dann bin ich rausgegangen, es hat geregnet, war eine Pfütze, habe mein Geld in die Pfütze reingemacht, habe da drauf getreten, dass so ein bisschen so dreckig war und so ein Zeugs. Kreativ, oder? Und dann nach Hause gekommen, sagt, guck mal, Mama, ich habe 10 D-Mark gefunden. Und mein Gewissen hat nicht gebrannt. Später, als ich dann Christ geworden bin, weiß ich noch ganz genau, da saßen wir bei uns in Berlin am Tisch und dann ist mir plötzlich eingefallen, du, ich habe immer Geld aus dem Portemonnaie meiner Mutter geklaut. Und da habe ich, und das war hart, obwohl es eine Vergangenheit ist, man kann es hier abtun, der war klein, das können wir nachvollziehen, aber es war trotzdem schwer, es zuzugeben, zu sagen, Ma, ich habe damals aus deinem Portemonnaie Geld geklaut. Also Sünde kann unser Herz verhärten. Das kennen wir alle, alle, die mit regelmäßigen Sünden zu kämpfen haben. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 Mal dagegen gekämpft und dann gibst du auf und dann ist Schluss und dein Herz wird verhärtet. Du sündigst einfach nur noch und du hast keine Gewissensreue, du hast keine Gewissensempfindung. Also Sünde kann unser Herz verhärten. Deshalb müssen wir wachsam sein, mit Sünde Kompromisse zu machen. Von der Sünde, wir dürfen uns niemals an die Sünde gewöhnen. Dann habe ich so gedacht, als nächstes, was mir so einfällt, ich finde so, und da ist auch vieles mit eingeschlossen, das ist Egoismus. Egoismus und Begierde. Ja, zum Beispiel, ich habe meine Pläne im Leben, ich möchte gerne Millionär werden, als Beispiel. Und wenn ich dann Millionär bin, dann kann ich all diese Dinge tun, die all die Menschen tun können. Und dann spricht Gott in mein Leben hinein, aber ich bin so busy mit meinen Plänen, mit dem, was ich zu tun habe, das muss nicht mal Millionär sein. Das ist nicht unbedingt das beste Beispiel. Das können Kleinigkeiten sein, das können mein Handy sein, das können einfach meine Lust und Laune sein, die mich sozusagen antreiben und dadurch wird auch mein Herz, ja vielleicht nicht unbedingt verhärtet, aber nicht mehr hörfähig. Also Egoismus, ich, es geht nur um mich, ich liebe mich und ich will das tun, was für mich das Beste ist, was mir Spaß macht und so weiter und so fort. Das kann auch dazu führen, dass mein Herz verhärtet wird. Dann habe ich noch eine andere Sache so überlegt, nicht zu vergeben. Also Verletzung, das mischt dann mit rein, Verletzung, ja, Schwäche. Zum Beispiel, ich bin immer wieder schwach, also ich möchte gerne anders sein, weil ich dann nicht so das mag, so wie Paulus auch gebetet. Dreimal habe ich gebetet, ich habe mehr als dreimal gebetet und irgendwann gebe ich auf, weil der Herr mich einfach nicht verändert. Ich wegen meiner Schwäche, ich gebe auf. Und das kann mein Herz auch verhärten bei gewissen Sachen. Verletzungen können mein Herz verhärten, besonders wenn ich nicht mehr bereit bin zu vergeben. Ich bin nicht mehr bereit zu vergeben, weil ich nicht bereit bin zu vergeben, wird mein Herz dadurch hart. Und ein verhärtetes Herz durch solche Dinge, das kannst du auf jede Beziehung übertragen, ist ein furchtbares Ding. Sei es in der Ehe, ein verhärtetes Herz, ja, damit kannst du fast nichts mehr anfangen. Da hast du nur noch Trauer in der Ehe oder in allen Beziehungen und besonders auch in Beziehungen mit Gott, wenn unser Herz verhärtet wird. Ich fand das gut, was Ari gesagt hat, also guter Zustand. Ich habe das noch ein bisschen anders. Ich habe gedacht, wie wäre es mit Gewohnheit und sogar das Wort Tradition. Tradition ist ja auf der einen Seite eine gute Sache, weil es kann Dinge am Leben halten, die damals schon wertvoll und gut waren. Aber Tradition kann uns auch total das Herz verhärten. Da kommt plötzlich irgendein Mensch und sagt, wir müssen in der Gemeinde mal so und so machen. Oder plötzlich kommen die Kinder an und sie erzählen, hey, Papa, Mama, kann ich das, dies, das tun? Und weil wir es immer schon so getan haben, auf keinen Fall ist es das, du wirst es nicht tun. Unsere Herzen sind nicht offen durch Gewohnheit und Tradition auch. Ja, das war für mich so ein interessanter Gedanke. Tradition, die eigentlich auch gut sein kann, kann aber auch für die Wirkung des Wortes und die Wirkung des Heiligen Geistes, das kann uns auch manchmal im Wege stehen. Nicht immer, aber es kann im Wege stehen. Und mal eine Frage. So ein verhärtetes Herz, damit kannst du ja eigentlich nicht so viel anfangen. Wie wird so ein verhärtetes Herz eigentlich weich? Was denkt ihr? Wie wird es weich? Weil ich habe früher das immer so gedacht, es gibt Kategorie 1, 2, 3, 4. Ich habe mich immer eingestuft, ich bin dann Herz 1. Ja? Aber ich habe gemerkt, eigentlich habe ich alle Herzphasen durchlebt. Alle Phasen, die wir heute hier durchnehmen, die habe ich auch persönlich durchlebt. Es hat gedauert, bis ich gute Erde geworden bin. Und dann, manchmal bin ich wieder schlechte Erde geworden, dann gute Erde und schlechte Erde. Also es war nicht nur einfach nur einteilen Kategorien. Was macht ein Herz wieder weich? Ja, der macht das weich, der Kardiologe. Okay, den muss ich auch besuchen. Sündenerkenntnis, ja. Beten, ja. Was ist das Effektivste, würde ich sagen, in meinen Augen, was ist das Effektivste, ja? Vergebung, ja. Ihr habt alle richtig. Also, ja, aber ich habe noch einen Gedanken. Loslassen, ja, Liebe, ich weiß nicht genau, ja, ihr habt recht, ich würde da mit allen mitgehen, aber es gibt einen Punkt, ich würde sagen Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn ich nicht vergeben kann, weil ich jetzt bitter geworden bin, weil jemand was gegen mich getan hat, dann komme ich an den Punkt, wo ich so sehr leide aufgrund dessen, dass ich nicht vergeben kann. Wie viele Menschen von uns sind zum Glauben gekommen, nicht einfach in guten Zeiten, wie es Ari gesagt hat, heute sitze ich am Fernseher, heute mein Bauch ist groß und dick, ich habe genug Geld, ich habe dies, das, alles ist funktioniert und dann plötzlich, ja Jesus, ich habe von dir gehört, deshalb glaube ich. Die meisten von uns in Schwierigkeiten, wir haben unser Leben gelebt, wir haben verhauen, das sind so diese, Jesus hat gesagt, geht hin zu den Armen, bei denen es im Leben nicht klappt, Schwierigkeiten, weil sie werden an das Evangelium glauben, sie werden es annehmen. Und wisst ihr was, ich habe so gedacht, Manchmal bete ich zu Gott. Kennt ihr diese Geschichte? Jemand sagt, ich bete für Weisheit und dann, für Geduld und dann schickt mir Gott eine Situation, wo ich dann nicht klarkomme und dann dadurch lerne ich Geduld. Ich habe diese Geschichten auch gut gehört in der Kirche und ich bete deshalb ganz anders. Ich sage, Herr Jesus, ich bitte dich um Geduld, aber ich will keine Leiden haben dabei. Ich will keine Schwierigkeiten haben. Ich will einfach, dass du kommst, dass du mich berührst und ich bin plötzlich voll geduldig. Ich will nicht leiden. Aber ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, wann sind die stärksten Veränderungsprozesse in meinem Leben gewesen? Wann hat Gott mein Herz aufgewühlt, als er mit einem Pflug reingehauen hat und einmal richtig durchgegraben hat in schwierigen Zeiten meines Lebens? Und vielleicht ist es bei dir auch gerade so in deinem Leben. Vielleicht hast du gerade Schwierigkeiten und du verstehst die Welt nicht mehr. Warum passiert mir all das? Wisst ihr was? Dahinter gibt es die Liebe Gottes, hinter diesem Pflug, der mal in deine Erde so richtig hereinpackt und alles auffühlt, wo vielleicht mit deinen Finanzen, Schwierigkeiten, Beziehungen, alles nicht mehr funktioniert. Vielleicht bist du weit weg von Gott. Und Gott möchte dich hörfähig, Gott möchte die Härte deines Herzens auflösen durch diese Umstände in deinem Leben. Viele Menschen, die vergeben, ja, zum Beispiel bei Bitterkeit oder sowas, die Menschen leiden psychisch und seelisch. Die gehen zu Psychologen und keiner vergibt einfach nur so. Wir haben Herzprobleme, weil wir nicht vergeben können. Das drückt sich körperlich an mir aus. Und dann gehe ich in mich hinein. Der verlorene Sohn durch Schwierigkeiten denkt, ach, ich kehre doch um. Wie lange wollen wir leiden? Wie lange wollen wir unser Herz verhärten? Unser Herz sogar das Wort verstocken. Ja, so ein, ich weiß nicht genau, ob das heute noch gibt. Benutzt man das? Verstocken? Verhärten. Unser Herz verhärten. Deshalb, wenn wir auch im Neuen Testament sehen, Jesus sagt, wenn ihr in eine Stadt geht, predigt das Evangelium. Wenn sie euch nicht aufnehmen, geht vor die Stadt und schüttelt euren Staub als Zeugnis gegen sie ab. Er sagt, bleibt nicht in der Stadt und predigt und predigt und predigt und keiner will euch hören und dann predigt trotzdem weiter und nervt sie. Sagt er nicht, sondern er sagt, geht vor die Stadt. Und Gott sagt, ihr seid fertig mit eurem Job. Und dann sagt Gott, ich übernehme, das ist meine Interpretation. Gott sagt, ich übernehme jetzt weiter, ich werde in das Leben der Menschen hineinwirken, ich werde an der Härte ihres Herzens arbeiten. Und wenn Gott uns liebt, wird er es auf jeden Fall tun. Er wird dran sein an uns, Katastrophen tun das. Corona haben wir gehabt, jetzt haben wir Kriege in der Welt, Unsicherheiten entstehen da. Und das ist die Zeit, wo Menschen nach Gott fragen, wichtige Zeiten. Vielleicht ist es auch für dich dran, in diesen schwierigen Zeiten dein Herz zu öffnen, um Gott wirklich in dein Leben aufzunehmen. Das ist wirklich, manchmal ist es nur ein Gebet entfernt von dieser mächtigen Wirkung Gottes in deinem Leben. Durchs Gebet, das Wort Gottes, seine Liebe, die Vergebung durch Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Das zweite Herz, ich möchte nicht ein verhärtetes Herz haben, ich möchte nicht in der Gewohnheit bleiben, ich möchte nicht in meinen Verletzungen bleiben, ich möchte nicht in Unvergebung bleiben, ich möchte auch nicht in der Sünde bleiben, ich möchte auch nicht nach der Begierde nachdenken, ich möchte, dass mein Herz weich ist, damit Gott mit meinem Herzen arbeiten kann. Das zweite Herz, der heißt es, das war ein Mensch des Augenblicks, das heißt, oberflächlich haben wir eine sehr gute Erde, also nicht mehr so verhärtet wie der Weg, nicht so plattgetreten. Das ist äußerlich sehr gut. Und der Mensch kommt, er hört das Wort Gottes, ja, und er nimmt das mit Freuden auf, er jubelt es. Boah, voll gut, ey, das war so schön, und das Herz ist bewegt. Und dieser Mensch wird in der Bibel bezeichnet als ein Mensch des Augenblicks. Oh, ich weiß nicht genau, ich bin so an diesem Wort hängen geblieben, ich habe mich gefragt, bin ich ein Mensch des Augenblicks? Und ich habe mir heute die heutige Zeit angeschaut, die Zeit, die wir so zum Beispiel, wenn wir Medien anschauen oder Instagram, alle jungen Leute und so weiter und so fort, wir sind ständig am Handy und am Swipen oder die ältere Generation, wenn wir Nachrichten schauen, ja, was gibt Neues, dieses Neues und dann, es ist so vergänglich und so kurzlebig eigentlich und wir leben in einer Zeit, wo sich Menschen auch nicht verbindlich einlassen können, wo es keine Hingabe gibt ein Opfer zu bringen. Es wird weniger und weniger in den westlichen Ländern. Bereitschaft auch, sich zum Beispiel, und das ist nicht nur auf Jesus oder Gott bezogen, auf das ist sein Wort bezogen, sondern auch auf, sagen wir mal, Beziehung heute, verbindliche Beziehung. Ey, Menschen feiern schon, wenn sie 2 Jahre zusammen waren. Die sagen, wow, 2 Jahre, und alle anderen sagen, boah, ihr seid schon richtig krass lange zusammen. Die Menschen, was kannst du mit einem Menschen des Augenblicks anfangen? Ja, weißt du, was du mit einem Menschen des Augenblicks machen kannst? Du kannst mit ihm Spaß haben, ja? Du kannst mit ihm Party machen, das kannst du auch, aber du kannst mit ihm nichts aufbauen, gar nichts. Denn sobald Schwierigkeiten kommen und jede Entscheidung wird bei uns immer geprüft, jede Entscheidung im Leben, sei es die Entscheidung für Gott, sei es die Entscheidung für meinen Ehepartner, sei es die Entscheidung für meinen Job, alle Entscheidungen werden in unserem Leben durch Bedrängnis und Schwierigkeiten geprüft. Da heißt es, die Sonne geht auf. Die Sonne ist was Gesundes, ist was Gutes. Die Pflanzen brauchen, das heißt, wir brauchen Bedrängnis. Dadurch wird sowieso alles geprüft, ob das Wert hat in unserem Leben oder nicht. Und dieser Mensch, der Mensch des Augenblicks, ist der, der es scheinbar verstanden hat. Aber dann kommt in Bedrängnis kommt dieses Prüfen. Nein, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich bin nicht bereit, ein Opfer zu bringen für das Wort. Ich bin nicht bereit, viele von euch, die hier sitzen, ihr habt mit Tränen, mit Schweiß, habt ihr Gemeinden gebaut, Häuser gebaut, ihr habt dieses Gebäude gekauft, ihr habt untereinander auch Konflikte gehabt und ihr seid nicht weggegangen, ihr wart nicht Menschen des Augenblicks, das rechne ich euch so hoch an. Einmal ist ein Mensch durch die Tür durchgekommen, wir haben miteinander Gemeinschaft gehabt und sagt, ja, ich war schon mal in der Gemeinde und der Gemeinde und der Gemeinde und so weiter und so fort. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, weißt du was, wir suchen keine Gemeindemitglieder. Das war mein Eindruck, okay? Nehmt mir das nicht übel. Ich habe gesagt, weißt du, was wir suchen eigentlich? Wir suchen Menschen, die eine Berufung haben. Weißt du, die hier dann in die Gemeinde kommen und sagen, boah, ich glaube, hier ist mein Platz. Weißt du was? Und solche Menschen, die dann so eine Entscheidung getroffen haben, die werden bleiben durch dick und dünn. Wir wollen nicht einfach nur einen Ehemann haben, der sich in seine Frau verliebt hat und diese schön findet. Und sobald er plötzlich die Macken entdeckt hat oder umgekehrt beim Mann, ja, dass er plötzlich davonläuft. Wir wollen Hingabe haben, wir wollen Hingabe haben. Wir suchen das, wir wollen keine Menschen des Augenblicks sein. Für die Ehe, für ein Business, für die Gemeinde, für Gott selbst. Gott will unsere Herzen verändern. Da drinnen gibt es diese Steine, ja, die den Wachstum einfach hindern. Wir sind die Manager unseres Herzens. Gott möchte uns frei machen von diesen Steinen. Wo fehlt vielleicht in deinem Leben? Vielleicht einfach, ich würde sagen, wie wäre es im Verborgenen, im Privaten? Einfach sagen, Herr, hier bin ich, weißt du was? Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich will nicht nur ein Mensch des Augenblicks, des Spaßes sein, ein Mensch der Begierde sein, sondern ich möchte dir wirklich dienen. Vielleicht in der Gemeinde, wo siehst du die Not? Und sagst, Herr, ich stelle mich verbindlich dazu. Wo siehst du in Beziehungen? In Ehen und so weiter und so fort. Sei verbindlich. Mache die Tür, die Exit-Tür zu. Sei entschieden in deinem Herzen. Und dann gibt es das dritte Herz hier. Und das ist ein sehr heimtückisches Ding. Weil hier gibt es keine Steine im Boden. Hier ist alles in Ordnung. Im Herzen ist alles in Ordnung, äußerlich gesehen. Ja, also da ist kein Stein, du bist kein Spaßmensch, ich bin kein Spaßmensch, Begierde, alles Mögliche. Aber, und das Wort Gottes fällt in dieses Herz hinein. Das Herz nimmt das Wort Gottes auf. Es lässt sich auf die Beziehung mit Gott ein, auf das Wort Gottes ein. Aber parallel gibt es eine Gefahr des Glaubens. Eine Gefahr des Glaubens. Ja, hier werden Gefahren des Glaubens, besonders das ist eine der größten. Jesus erwähnt diese Gefahr. Und er sagt hier, parallel dazu gibt es Dornen. Das heißt, das Wort Gottes in der Mitte als kleines Pflänzchen und dann umherum gibt es überall Dornen, die parallel mitwachsen. Dieses Bild habe ich in meinem Kopf. Das Wort Gottes, der Glaube wächst in mir, aber parallel wachsen diese Dornen und ich kümmere mich nicht um diese Dornen. Marissa ist hier eine Gärtnerin. Ich bin mir sicher, dass du Unkraut und so weiter, das muss raus. Ja? Wenn jemand bei uns in den Garten kommt, denkt, oh meine Güte, da gibt es einiges zu tun. Und so auch manchmal unsere Herzen. Wir lassen so viel Unkraut zu in unseren Herzen. Und wir müssen das schnell entfernen. Und dann heißt es hier, was sind diese Dornen? Und dann heißt es Sorge um Reichtum, Sorge um Lebensumstände, generell die Macht der Sorge. Und ich finde das sehr interessant, sehr interessant. Jesus sagt, als er über die letzte Zeit spricht, sagt er, wenn ihr diese ganzen Zeichen sehen werdet, alles, was passieren werdet, sorget euch nicht, damit der Tag über euch nicht komme, wie ein Fallstrick, was immer das bedeutet, Fallstrick, ja, also wie eine Falle. Plötzlich passiert es, plötzlich wirst du überrascht, ja. Sorge, Gott, wenn man das Neue Testament, Altes Testament liest, es gibt nirgendwo eine Ermutigung, ja, dass wir nur alleine uns Sorgen machen sollen, sondern der Glaube an Gott muss immer die Sorge ersetzen. Das ist das, was Gott will von uns. Wie leben wir? Und Sorge kommt auch immer, wo kommt Sorge her? Guck mal, jetzt gerade uns geht es ja einigermaßen gut, wenn wir keine Schmerzen haben. Aber die Sorge kommt meistens wegen der Zukunft. Plötzlich denken wir über die Rente nach. Zukunft. Plötzlich denken wir über unsere Beziehungen nach. Zukunft. Plötzlich denken wir über, wie wird meine Gesundheit sein? Jetzt ist gerade in Ordnung. Zukunft. Ganz viel kommt Sorge wegen der Zukunft. Und wisst ihr was? Du kannst sogar ein Millionär sein. Du kannst viel Geld auf deinem Konto haben. Du wirst das Problem der Sorge nicht los. Am Anfang hast du Sorge, das Geld zu verdienen. Und jetzt hast du eine neue Sorge, das Geld zu erhalten, weil du kannst alles verlieren. Und der einzigste Weg, um Sorge vernünftig zu besiegen, das heißt, die Dornen rauszureißen, aktiv die Dornen rauszureißen, ist es, ich entscheide mich in dieser Zeit der Sorge, wo der Feind mich durch die Sorge, durch diese Disteln oder durch diese Dornen angreift, ja, ich entscheide mich zu glauben, ich entscheide mich zu vertrauen. Und das ist so mächtig, wenn wir in diesen Zeiten uns auf das Wort Gottes stellen können. Das Wort Gottes, wir sehen noch nicht die Zukunft, aber wir sagen, der Herr hat gesprochen und ich vertraue darauf und ich stelle mich darauf. Ja? Und das ist die einzige Art und Weise, wie wir Sorge rausreißen können. Was wird mit meinen Kindern sein? Wie wird meine Ehe sein? Ja? Vater im Himmel, ich stelle mich jetzt auf dein Wort. Du hast versprochen, dass wenn ich nach dem Reich Gottes trachte, alles wird mir zufallen. Herr, ich tue das jetzt, ganz bewusst. Ich vertraue dir. Und das ist der einzige Weg, um Disteln und Sorgen rauszureißen, ist das Vertrauen an den lebendigen Gott, Vertrauen auf sein Wort. Ja? Wir entscheiden uns für das Wort. Und dadurch reißen wir diese Sorge heraus. Ich habe in Finnland, als ich dort meine mit starken Depressionen zu kämpfen hatte, da haben Sorgen meinen Kopf beherrscht. Tag und Nacht. Und der Glaube wurde immer kleiner und kleiner. Das wurde alles verdunkelt und ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe Sorge in allen Bereichen gehabt. Wie wird meine Zukunft sein? Wie wird meine Ewigkeit sein? Gott, liebst du mich überhaupt noch? Wie wird meine Ehe, meine Kinder, Job, alles Mögliche? Sorge. Und dann war das ein starker, massiver Kampf. Vater im Himmel, ich vertraue dir. Und so habe ich mein Herz zur Ruhe bringen können, indem ich mich entschieden habe, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Auf sein Wort mein Leben aufzubauen. Auf das Wort, das vielleicht unsichtbar trägt. Ja? Das trägt uns. Worauf bauen wir unser Leben? Lass uns nicht Sorge parallel wachsen lassen. Lass uns da wachsam sein. Lass uns Sorgen rausreißen durch den Glauben an Jesus. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich die gute Erde? Was ist die gute Erde? Irgendwie so, hier wird nicht viel drüber gesprochen. Was ist eine gute Erde? Also ich habe mich gefragt, bin ich gute Erde? Auf jeden Fall ist mir eins bewusst geworden. Eine gute Erde ist die, erstens, die keine Disteln hat. Eine gute Erde, ja, ist nicht etwas, was plattgetreten ist, ja, durch Sünde oder durch all die anderen Dinge, die wir vorhin aufgezählt haben. Eine gute Erde ist aufgerissen. Eine gute Erde ist weich. Eine gute Erde wird vorbereitet. Die wurde vorbereitet. Und eine gute Erde, was macht eine gute Erde? Da kommt der Samen und die gute Erde, die nimmt diesen Samen auf. Das ist etwas. Also das heißt nicht nur äußerlich einmal am Kopf abprallen, am Herzen abprallen, wie bei dem verhärteten Erde, sondern die Erde nimmt, sie lässt sich auf den Samen ein. Lassen wir uns noch auf das Wort Gottes ein. Ich habe vorhin gesagt, Gewohnheit ist etwas, was unsere Herzen verhärten kann. Zum Beispiel, wenn ihr schon höre, Matthäus 13, ach, habe ich schon 10.000 Mal gelesen, richtig? Das kann unsere Herzen auch verhärten. Ja? Sich immer wieder auf Gott einlassen, ja? unsere Herzen auftun, das Wort in sich aufnehmen, das Wort ergreifen, ja? Innerlich aufnehmen und verstehen. Ich weiß nicht genau, das kennen bestimmt ja auch schon mal, wir waren ja alle mal in der Schule, wenn ich mit zum Beispiel meiner Tochter Annabella sitze, wir haben gerade Schwierigkeiten mit Mathe, ist ja alles ein bisschen zu abstrakt, ja, und wir versuchen ihr Mathematik zu erklären Und abhängig davon, wie tief diese Erklärung in ihren Kopf und in ihr Herz hineingehen kann, wird sie plötzlich Frucht bringen in ihrem Leben. Sie muss sich gar nicht mehr anstrengen. Wenn plötzlich sie in der Schule ist und die Lehrerin oder Lehrer sagt, hey, rechne mal das und das und das aus, 14 geteilt durch 7. Und weil sie es verstanden hat, diese Erklärung, wird sie plötzlich es ausrechnen können. Wenn sie es aber nicht verstanden hat, kann sie keine Frucht bringen. Ja? Also Gott will nicht oberflächliche Nachfolger haben. Er will Menschen haben, die das Wort Gottes erfassen und verstehen. Wir haben letztes Mal, wo ich gepredigt habe, haben wir gesagt, Gott mit dem ganzen Verstand lieben, mit all unserem Wesen lieben, mit dem ganzen inneren Leben das Wort Gottes erfassen und sich darauf einlassen. Ich habe mir aufgeschrieben hier, ohne Verstehen, Verstehen bedeutet sich einlassen auf das Wort Gottes, gibt es keine Frucht. Es gibt keine Frucht. Das gibt es nicht. Es gibt nur Frucht, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen und es verstehen. Lassen wir uns auf das Wort Gottes ein. Lesen wir die Schrift zum Beispiel. Ja, die Schrift lesen im Alltag einfach, sich darauf einlassen, kann das Wort Gottes zu uns noch sprechen? Kann es etwas bewirken in unserem Leben? Einlassen und dann kommt das andere noch, was total wichtig ist, ist dieses Anwenden. Annabella sitzt in der Schule, sie bekommt eine Aufgabe und sie wendet es an. Dadurch wird das mal vertieft in dem Herzen. Ja, das Wort Gottes verstehen, sich damit auseinandersetzen. Ich weiß nicht genau, wo du in deinem Glaubensleben stehst. Ich weiß nicht genau, ob du ein Gewohnheitschrist bist. Ich weiß nicht genau, ob ich ein Gewohnheitschrist bin. Aber diese Frage, dieses Rütteln an meinem Herzen ist immer dran, immer dran. Bin ich bereit, mich auf das Wort Gottes einzulassen und es neu in meinem Herzen wirken zu lassen? Und die Bibel sagt hier in Johannes Kapitel 14, heißt es hier, ganz interessant, wir haben vorhin von der verhärteten Erde gehört, da kommen die Vögel. Jesus sagt, das ist der Teufel, der kommt und er reißt das Wort aus dem Herzen heraus. Wir haben das mit Susanne letztens irgendwann in einer Gebetsstunde besprochen, dass jemand zum Glauben gekommen und dann hat sie davon berichtet, wie erstaunt sie war, dass das, was eigentlich in der Jugend passiert war, plötzlich wieder hochgekommen ist. Es war alles weg und plötzlich hat dieser Mensch sich an die Lieder erinnert. Habe ich schon oft gehört. Plötzlich kamen diese ganzen Kinderlieder hoch, die dann damals ins Herz gepflanzt worden sind. Aber sie waren in der Zwischenzeit, wo man von Gott weg war, waren sie wie gelöscht. Und plötzlich durch den Glauben, durch die Bekehrung, durch das Einlassen auf das Wort Gottes, wurde dieses Wissen aktiviert. Und in der Bibel heißt es hier in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist. Das heißt, wir müssen gut mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Der Beistand, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, nicht ich, nicht ein Prediger, nicht ein Pastor, sondern eigentlich, während wir das Wort Gottes hören, wer connectet das in unserem Herzen, wer verbindet das in dem Herzen? Das ist der Heilige Geist. Und dann heißt es hier, er wird uns lehren und euch an alles erinnern. Ganz interessant, Matthäus 13, der Teufel kommt, die Vögel kommen und reißen das Wort raus aus unserem Herzen. Ja? Und der Heilige Geist, wenn er kommt, er erinnert uns. Er benutzt unser Gedächtnis, erinnert uns an das, was wir von Jesus gehört haben, was wir in der Schrift gelesen haben. Deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist. Und das Gebet immer wieder, Vater im Himmel, wirke durch deinen Heiligen Geist. Lasse mich erkennen, was du zu mir sagen möchtest. Ich brauche den Heiligen Geist. Ganz oft ist es so, wenn ich zum Beispiel tief gefallen bin und mein Herz ist verhärtet, ich bin blind als Christ, als Pastor, als Ehemann, als Vater. Ja? Und dann bin ich so verloren und dann komme ich zu Gott und dann bete ich. Und eins der Gebete, was mir so viel geholfen hat in meinem Glaubensleben, war, Vater im Himmel, mein Herz ist finster und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was da drin los ist. Vater im Himmel, bitte mache das Licht an durch deinen Heiligen Geist in meinem Herzen. Mach bitte die Birne an, damit ich endlich erkennen kann und sehen kann, denn ich will nicht in diesem Zustand bleiben. Und wisst ihr was, Gott erhört dieses Gebet bei mir so oft. Er hilft mir. Plötzlich gehen Lichter an, plötzlich schenkt er einen Vers oder jemand spricht zu mir oder ein Lied, wie auch immer und so weiter. Und ich kann plötzlich erkennen und ich darf an meinem Herzen weiterarbeiten. Ich muss nicht still stehen, ich muss nicht resignieren, ich muss nicht aufgeben, ich muss nicht verhärten. Ich darf wieder neu anfangen. Aber dahin komme ich oft durch Schwierigkeiten in meinem Leben. Deshalb Schwierigkeiten, ja, will keiner haben. Keiner will die Sonne haben, das Verdorren, das Angreifen, wie auch immer und so weiter. Aber es gehört zum Leben dazu. Es reißt unsere Herzen neu auf für Gott. Der Heilige Geist, der kommen wird, ja, wird euch an alles erinnern. Er wird euch lehren und euch, was ich euch gesagt habe. Dafür möchte ich gerne heute beten. Vater im Himmel, ich möchte, dass du zuerst an mir, in meinem Leben, Herr, wirklich, ich bin manchmal so blind. Manchmal nerve ich mich selbst, Herr. Aber Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Gnade und Barmherzigkeit. Danke, Herr, dass du mein Herz aufgerissen hast durch Schwierigkeiten und danke, dass du das Evangelium, die gute Nachricht, das, was du am Kreuz gemacht hast, in mein Herz gepflanzt hast. Vater im Himmel, ich möchte das wertschätzen, was du getan hast. Ich möchte mich um mein Herz gut kümmern, Herr. Vergib mir, Herr, wo ich nachlässig bin. Vergib mir, wo ich in die Gewohnheiten, in die Tradition reingefallen bin. Vergib mir, wo ich nicht mehr hörfähig bin, wo ich mich auf dein Wort nicht mehr einlasse, Herr. Reinige mein Herz und ich bitte dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du heute in unserem Leben durch deinen Heiligen Geist das Licht anmachst, dass wir erkennen können, wo wir stehen, dass du neu mit uns arbeiten kannst, Herr. Herr, wir möchten nicht stillstehen, wir möchten nicht resignieren, stagnieren, wir möchten verändert werden durch deine Barmherzigkeit und durch deine Liebe, durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu, Amen.